Traditionell hat sich die kritische Theorie, an die mein Vortrag jetzt anknüpfen möchte, recht wenig mit den Naturwissenschaften im Speziellen beschäftigt. In den Arbeiten von Horkheimer und Adorno etwa finden sich zumeist nur wenige und dann auch eher allgemein gehaltene Überlegungen zu den Naturwissenschaften. Sie haben ihre Fortschritte aufmerksam verfolgt, aber ihr Hauptaugenmerk lag mit gutem Grund auf gesellschaftlichen und geistigen Veränderungen. Trotzdem liegen sie mit ihren Urteilen bis heute ziemlich richtig, da sich die naturwissenschaftliche Theorie und Praxis nur als eine gesellschaftlich motivierte verstehen lässt und eben nicht als die geistige Reproduktion der Natur an sich, die sie selbst gerne sein möchte. Will man jetzt aber den Naturwissenschaften selbst implizit nachweisen, dass die Vernachlässigung ihrer materiellen Grundlagen auch Konsequenzen für ihre Erkenntnisse hat, dann muss man sich genauer mit ihrem Inhalt beschäftigen. Der Hauptteil meines Vortrages verläuft daher entlang ausgewählter historischer Modelle des Naturverständnisses, die allgemein bekannt sein dürften. Den Anfang macht die archaische Vorstellung von der Erde als Scheibe, gefolgt von ihrem historischen Nachfolger, dem Kugelmodell, wobei das besondere Interesse dem Übergang zwischen beiden gilt. Danach stehen der Fixsternhimmel und die auffälligen Bewegungen der Planeten vor seinem starren Firmament im Fokus. Denn bei der Beschreibung ihrer Bahn fand im ausgehenden Mittelalter eine bis heute nachwirkende Revolution der Erkenntnis statt, die kopernikanische Wendung. Sie war ein ganz entscheidender Schritt auf dem Weg zur ersten physikalischen Theorie im heutigen Sinn, der inzwischen klassischen Newtonschen Mechanik. An ihrer Entwicklung lassen sich dann wiederum deutlich zeitliche Parallelen zu gesellschaftlichen Veränderungen erkennen. Zwei Spekulationen über den Zusammenhang physikalischer Theoriebildung mit gesellschaftlichen Entwicklungen in dieser Zeit möchte ich daher gerne vorstellen. Beenden werde ich den Hauptteil dann mit einem Blick auf die Relativitätstheorie und ihren Konsequenzen für die Erkenntnistheorie. Denn Einsteins Theorie der Raumzeit hat den klassischen Vorstellungen von Raum und Zeit, wie Kant sie maßgeblich prägte, den sicher geglaubten Boden entzogen. Hier wirkte die Naturwissenschaft in der Moderne noch einmal gegen eigentlich schon aufgeklärte Vorstellungen ganz im Sinne der Aufklärung kritisch. Die Erkenntniskritik bildet auch den roten Faden des Vortrages. Denn alle ausgewählten physikalischen Vorstellungen und ihre Entwicklung lassen sich wesentlich besser verstehen, wenn ihre erkenntnistheoretische Bedeutung gesehen wird. Entsprechende Anmerkungen erfolgen daher jeweils im direkten Anschluss an die Stationen des Naturverständnisses. Sie werden zugleich auf den zweiten kürzeren Teil des Vortrages hinführen. Dort setze ich mich dann mit den systematischen Defiziten der philosophischen Konzeptionen auseinander, auf denen die heutigen Naturwissenschaften und auch manche Kritik an ihr mehr oder weniger bewusst basieren. Also soweit erstmal der Überblick zum Aufbau des Vortrages und damit kommen wir jetzt also zur Erde als Scheibe. Äußert jemand ganz auffällig rückständige Ansichten, dann kann das leicht den Spott "Ja, und die Erde ist eine Scheibe" nach sich ziehen. Der Glaube, die Erde sei eine Scheibe, gilt als Paradebeispiel und Synonym für falsche und archaische Vorstellungen. Warum war dann aber dieses Modell einer Erdscheibe in vielen früheren Mythologien so weit verbreitet? Waren die Menschen der Frühgeschichte total verblendet? Auch heute noch sehen wir aus der alltäglichen Perspektive nicht die Kugelform der Erde, sondern ihre ziemlich flache Oberfläche. Die Höhenunterschiede der Berge und Täler sind gegenüber den Ebenen und den Wasserflächen, die ein umherschweifender Blick bei guter Sicht ausmachen kann, meistens ziemlich gering. Und von jedem Stück Land gelangt man nach einer mehr oder weniger langen Reise in die ungefähr gleiche Richtung, auch heute meistens an das Ufer eines unendlich weit wirkenden Ozeans. Die alte Vorstellung einer insgesamt flachen Erdscheibe, die auf einem riesigen Ozean schwimmt, ist also gar nicht so völlig abwegig. Die näherungsweise Kugelform der Erde ändert an dem recht unmittelbaren Eindruck auch wenig. Die Vorstellung einer durch die Meere nivellierten Erdoberfläche bewährt sich sogar alternativlos bis heute als Standardhöhe. Der Meeresspiegel bildet die quasi natürliche Nulllinie, auf der unsere Höhenangaben basieren. Die antiquierte Weltvorstellung bezog sich also auf immer noch nachvollziehbare Erfahrungen, die sie jedoch falsch verallgemeinerte und zu einer idealisierten Weltvorstellung verknüpfte. Die sichtbar flache Erdoberfläche extrapolierte sie zu einer riesigen Ebene. Die kontinentalen Ozeanufer verwechselte sie mit ihrem Rand. Noch ohne die präzise Orientierung, wie sie uns die heute selbstverständliche Geografie bietet, scheinen die Menschen dann auf eine einfache, runde und harmonische Form ihrer Welt spekuliert zu haben. Und weil allein schon wegen ihrer offenkundigen Massivität die Erde eine gewisse Dicke haben musste, lag die Vorstellung einer Scheibe nah. Als glatte Erfindung oder komplette Lüge und nur mit Gewalt kann sich kein Mythos und auch keine Ideologie länger durchsetzen. Sie müssen zumindest wahre Anteile enthalten. Die Himmelsgewölbe voller göttlicher Wesen über der Erdscheibe und die Hölle unter ihr haben sich als rein anthropozentrische Projektionen erwiesen. Aber flach schaut die Erde für uns wie eh und je aus. Und trotzdem wissen wir schon lange von ihrer Kugelgestalt, jedoch nicht durch direkte Eindrücke, sondern durch eine Theorie, die unter anderem folgende widersprüchlichen Beobachtungen erklären kann. Bei Schiffen, die aufs Meer hinaus segeln, verschwindet zuerst der Rumpf und die Mastspitzen zuletzt. Die Sternbilder verschieben sich am Firmament, wenn man länger in südliche oder nördliche Richtung reist. Also das war auch schon im Altertum bekannt. Diese Phänomene sind nicht mit der Scheibe vereinbar, eine riesige Kugel aber kann sie zwanglos erklären. Die Kugelgestalt der Erde gehörte deshalb schon vor Jahrtausenden zum Weltbild von Gelehrten, bevor auch nur ein einziger Mensch sie je als Ganzes gesehen oder auch nur umrundet hatte. Und einen direkten Blick auf die ganze Erdgestalt bekommen auch heute nur die allerwenigsten. Wer fliegt schon in den Weltraum? Wir wissen von der Erdgestalt vermittelt durch Modelle. Die dafür lange Zeit beliebten Globen verschwinden gerade und werden vom viel flexibleren Google Earth abgelöst. Die ausgewählten und aufbereiteten Satellitenaufnahmen der Software zeigen mehr, als der Blick hinab von einer Raumstation jemals gewähren könnte. Denn der Himmel ist von da oben genauso häufig verhangen wie von unten. Und Google Earth zeigt mit seinen scharfen Satellitenaufnahmen auch viel mehr Details als der erste Blick. Niemand kann von da oben so schnell bis hinab zum Street View hineinzoomen, wie es virtuell leicht möglich ist. Doch obwohl die Kugelgestalt der Erde theoretisch sogar schon im antiken Griechenland bekannt war und im christlich geprägten Mittelalter kein Gebildeter mehr an die Erdscheibe glaubte, wurde sie im 19. Jahrhundert wieder zum Mythos. Unaufhaltsam verbreitete sich dort die Legende, dass noch bis zur Entdeckung Amerikas durch Kolumbus im 15. Jahrhundert die Erde von unseren angeblich völlig vertrottelten Vorfahren als Scheibe angesehen wurde. Dieser Mythos über den eigentlich längst überholten Mythos hatte eine ähnliche Funktion wie der eingangs erwähnte Spott. Die Bürger vergewisserten sich damit selbstgerecht der Überlegenheit ihres neu erlangten Wissens. Vielleicht lag darin auch ein Stück Verachtung für die frühere eigene Unkenntnis, als noch die mittelalterliche Kirche über die führende gelehrte Tradition verfügte. So wird aber der richtige Erfahrungsgehalt verdrängt, der schon in deren überholtes Weltbild eingeflossen war. Wie die abgelöste, religiös begründete Herrschaft hält die bürgerliche Gesellschaft ihr Wissen gerne für absolut und einzigartig wahr, weil ihre Ordnung dadurch einen zeitlosen Anstrich bekommt. Ein Fluch, der alle Theorie bedroht, liegt in solch einer Tendenz zur Verfestigung und Verabsolutierung des Wissens. Auch die heutige, traditionelle Naturwissenschaft möchte die Wirklichkeit im Denken vollständig reproduzieren und damit beherrschen können. Ihr Ideal ist die Übereinstimmung all ihrer Begriffe mit der jeweils ihnen korrespondierenden Wirklichkeit. Sie stellt sich die Welt dafür als eine am besten feste, zeitlose Struktur vor, die sich aus vielen unterscheidbaren, einfacheren Elementen zusammensetzt. Diese müssen dann jeweils von Spezialisten isoliert und analysiert werden. Die traditionelle Theorie sieht ihre Aufgabe nun darin, die Fakten solcher einzelfachlichen Analysen zu einem möglichst vollständigen Gesamtbild zu synthetisieren. Um eine brauchbare Theorie zu entwickeln, benötigt sie jedoch Ideen, die über die isolierten Fakten hinausgehen und sie verbinden. Die Theorie soll ja gerade ihren inneren Zusammenhang begreifen und die Logik erfassen, mit der sie sich aufeinander beziehen. Denn wenn ihr das auch nur ein Stück weit gelingt, kann sie weitere Phänomene vorhersagen, die bislang noch nicht im Erfahrungshorizont lagen und die weitere Forschung anleiten, die sich sonst bloß durch ständigen Versuch und Irrtum in einem unendlichen Chaos orientieren müsste. Aus diesen Überlegungen folgt schon, dass sich eine Theorie niemals bloß anhand der Empirie entwickeln oder überprüfen lässt, wie das so häufig als vorbildlich gilt. Jede ernsthafte Theorie will von sich aus mehr sein als bloß die katalogartige Sammlung von Fakten. Eine Theorie kann sich durch die Vorhersage neuer Phänomene bewähren, aber kein Faktum könnte jemals die allgemeine Gültigkeit und die absolute Wahrheit einer Theorie beweisen. Widersprüchliche Fakten schränken allerdings den Geltungsbereich einer Theorie ein oder stellen sie auch ganz in Frage. Fakten können also Theorien nicht begründen, sie können sie aber widerlegen oder korrigieren. Wenn Theorien jetzt aber nicht aus der Empirie abgeleitet werden können, sondern ihren Zusammenhang beschreiben wollen, dann drängt sich doch folgende entscheidende Frage auf. Was haben theoretische Ideen überhaupt mit dem wirklichen Zusammenhang der Welt zu tun? Existiert zu ihnen überhaupt eine Entsprechung? Geht unser gesichertes Wissen über die immer wieder beobachtbaren Einzelfänomene hinaus, zu deren Erklärung wir die Theorien entwickeln? Gibt es überhaupt ein wirkliches Band zwischen den Phänomenen, die unsere Theorien erfassen können? Oder sind unsere Theorien immer bloß willkürliche Hilfskonstruktionen? Soweit erst einmal also jetzt der Aufriss zur allgemeinen Fragestellung. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Naturverständnis am Beispiel des Fixsternhimmels. Ein Indiz für die Kugelform der Erde war, wie schon erwähnt, die Verschiebung der Fixsterne am Nachthimmel bei längeren Reisen in nördlicher oder südlicher Richtung. Denn ihre von der Erde aus sichtbare Lage hängt davon ab, auf welchem Breitengrad unserer Erdkugel sich ein Beobachter befindet. Der Sternenhimmel kann daher umgekehrt als Referenz für die irdische Orientierung dienen. Und die alten Methoden, in den wimmelnden Sternen eine Ordnung zu finden, sind ja noch geläufig. Zumindest ein Sternbild kennt fast jeder und hat es in einer vielleicht schönen und klaren Nacht auch schon einmal gesucht und erfreut gefunden. Wie die bekannten Namen andeuten, hielt man Sternbilder früher für Repräsentationen mythologischer Figuren. Die Anordnung der Sterne bekam so einen tieferen Sinn, und die abergläubische Astrologie behauptet bis heute, dass diese Sternkonfigurationen unser Leben beeinflussen. Früher ließen sich Herrscher von Astrologen in ihren häufig schwierigen Entscheidungen unterstützen. Heute liefern standardisierte Medienprodukte Anleitungen für alle, die ihr je individuelles Schicksal durch Rücksicht auf die Sterne zu optimieren trachten. Seit die Astronomie die Entfernung vieler Sterne grob abschätzen kann, ist aber bekannt, dass die einzelnen Exemplare innerhalb von Sternzeichen meistens in unterschiedlichen Entfernungen liegen, also nicht einmal eine räumliche Nähe besteht. Ihre Gruppierungen entstehen fast immer als zweidimensionaler geometrischer Projektionseffekt. Und wir wissen heute natürlich auch, dass die Astrologie insgesamt eine Wunschvorstellung, eine Projektion im psychologischen Sinn ist. Trotzdem bedienen Horoskopspalten und Sendungen dieses Bedürfnis und zeigen ein merkwürdiges Charakteristikum der Gesellschaft. Ihre Mitglieder halten unbeirrbar auch an längst widerlegtem abergläubischen Unsinn fest, so als ob sie ohne den irrationalen Widerpart zu ihrem offiziell aufgeklärten Anspruch nicht auskommen könnten. Doch obwohl sich nun die mythische Idee der Sternzeichen als komplett substanzlos erwiesen hat, konstituieren sie als reine Wahrnehmungsmuster für die geografische Orientierung weiterhin eine hilfreiche Ordnung. Wer etwa mit Hilfe des kleinen Wagens den Polarstern ausfindig macht, hat bei guter Sicht immer die Nordrichtung vor Augen, weil der Polarstern am Himmel zufällig ziemlich genau in nördlicher Verlängerung der Erdachse liegt. Das bleibt ganz nützlich, gerade wenn die Batterien des GPS-Gerätes mal leer sind. Dass beliebig ausgedachte Sternzeichen die Orientierung am Himmel erleichtern, obwohl ihre Sterne gar nichts miteinander zu tun haben, hat einen einfachen Grund. Die Lage der Sterne untereinander ist von der Erde aus gesehen ziemlich fix. Die fast immer extrem langsamen Veränderungen im Kosmos bleiben dem bloßen Auge verborgen. Er erscheint uns zum allergrößten Teil wie ein starres Gewölbe, wenn man die Drehung der Erde herausrechnet. Daher kann eigentlich jede eingebildete Struktur am Himmel die gute Vorhersage treffen, dass sie in ihrer Form erhalten bleiben wird. Die Vorstellung eines aus menschlicher Sicht mit sich selbst weitgehend identischen Sternenhimmels bewährt sich, und dem widerspricht auch die moderne Astrophysik nicht. Die in ihrem mythologischen Sinn widerlegten Sternbilder enthielten in der Idee des Fixsternhimmels eine entscheidende und verlässliche Erkenntnis, die im Gegensatz zu den abergläubischen Projektionen eine Entsprechung in der Sache selbst hat. Vor dem Hintergrund des Fixsternhimmels haben dann die wenigen einzelnen, auffällig wandernden Objekte schon früh besondere Aufmerksamkeit erregt. Wir kennen die meisten von ihnen inzwischen als die von der Sonne illuminierten Planeten, deren Bewegung wegen ihrer relativen Nähe zur Erde hervorsticht. Ihre Beobachtung ergab bald, dass ihre Bahnen sich zumindest an bestimmten Punkten wiederholen. Und das lag daran, dass sie sich tatsächlich auf ziemlich festen Bahnen mit sehr starren Perioden bewegen. Deshalb enthält ihre Dynamik feste Größen, die sich über Jahrhunderte hinweg immer wieder beobachten ließen. Und daher konnten die Modelle für ihre Bahnen durch bessere Messungen auch immer mehr verfeinert werden. Man hielt dabei die Erde lange Zeit naiv für das Zentrum der Welt und glaubte, dass sich Bewegungen immer in Relation zu ihr verstehen lassen müssen. Das dürfte einfach daran gelegen haben, dass Menschen den Kosmos tatsächlich immer von hier aus sehen. Und dass die Erde nur um den ziemlich durchschnittlichen Stern Sonne kreist, der sich am Rand einer Galaxie mit Milliarden von Sternen unendlich langsam um ihren gemeinsamen Schwerpunkt dreht und dass diese Galaxie wiederum als eine unter schätzungsweise über 100 Milliarden anderen einen völlig unvorstellbar großen Kosmos bevölkert, davon wissen wir noch nicht lange. Und mir kommt es dabei auch so vor, als ob wir diese überdimensionierten Informationen nicht wirklich begreifen, sondern vor allem aufzählen können. Seit der Antike galt die ptolemäische Theorie für 1,5 Jahrtausende unter Gelehrten als das Standardmodell zur Beschreibung der Planetenbewegung. Das geozentrische Weltbild konnte sich bis zur Renaissance halten, weil sich mit Ptolemäus' Konzept die Bahn der Gestirne ziemlich gut beschreiben lässt. Denn das ist nicht gerade leicht. Weil sich alle Planeten auf Ellipsen um die Sonne bewegen, ergeben sich von der Erde aus gesehen recht komplizierte Bahnen für die anderen Planeten, die teilweise sogar Schleifen enthalten. Für deren geometrische Darstellung verwendete man jeweils die Überlagerung mehrerer einfacher Kreisbahnen. Ein Hauptzyklus wurde dabei mit mindestens einem kleineren Epizyklus überlagert. Das Verfahren ist auf den ersten Blick jetzt ziemlich unanschaulich, aber es erfüllte im Prinzip auf geometrische Weise den gleichen Zweck wie heute mathematische Funktionen mit mehreren Parametern bei der theoretischen Beschreibung von Messdaten. Die Radien der Kreise wurden wie die Parameter heute den Beobachtungsdaten angenähert. Und so konnte man mit einer noch überschaubaren, aber insgesamt doch recht großen Anzahl verschiedener Kreise alle Bahnen beschreiben. Verbesserte Beobachtungen der Planetenbahnen konnten durch Veränderung der Kreisradien oder Verwendung zusätzlicher Epizykel im Prinzip beliebig genau nachvollzogen werden, ohne diesen Ansatz überhaupt grundsätzlich in Frage zu stellen. Und das wäre sogar jetzt noch möglich. Neue Daten allein konnten das Modell der Epizyklen daher gar nicht prinzipiell widerlegen. Die römisch-katholische Kirche integrierte nun das so bewährte geozentrische Weltbild mit der Zeit in ihre Theologie. Sie hielt diese Ordnung der Welt für den ewigen Beschluss Gottes. Daher stellte jede Theorie, die die Erde aus dem Mittelpunkt entfernte, letztlich die Kirche und ihre weltliche Herrschaft selbst in Frage, auch wenn das gar nicht beabsichtigt war. Ablehnende Reaktionen der geistlichen Elite auf jegliche Kritik am geozentrischen Weltbild waren sicher. Nikolaus Kopernikus zögerte deswegen lange, seine Überlegungen zu einer zentralen Stellung der Sonne überhaupt zu veröffentlichen. Als er es in hohem Alter doch noch wagte, wurde er belächelt und ignoriert. Als dann Galileo Galilei einige Jahrzehnte später durch seine sehr genauen Beobachtungen mit Hilfe eines Fernrohres ähnliche Schlüsse wie Kopernikus zog, zwang ihn die Kirche, seine Überlegungen öffentlich zu widerrufen. Galilei wurde gewaltsam an der Verbreitung des heliozentrischen Weltbildes gehindert. Kopernikus und Galilei hatten ein prinzipiell einfacheres und besseres Modell für die Planetenbahnen gefunden, als sie die Sonne im Mittelpunkt der Welt sahen. Denn die komplizierten Schleifen der Planeten erwiesen sich so als Effekt der besonderen Beobachtungsposition von der Erde aus. Der Streit drehte sich aber weniger um die genauen Bahnberechnungen, denn die waren auch bei Kopernikus und Galilei noch längst nicht ausgereift und in ihrer Vorhersagekraft auch nicht viel besser als die bisherigen. Die aus heutiger Sicht entscheidende Leistung ihrer Modelle lag in der treffenden Kritik des geozentrischen Weltbildes der Kirche und seiner Ablösung durch ein einfacheres und wahrheitsgetreueres Modell. So erschütterten sie ohne Absicht die als selbstverständlich geltende Identität zwischen Theologie und irdischer Weltordnung und damit die christliche Herrschaft selbst. Ja, dieser Umbruch hat jetzt die Bezeichnung kopernikanische Wendung erhalten und dieser Terminus hat auch deshalb eine so entscheidende Bedeutung, weil sich später Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft auf ihn berief. Der Zusammenhang zwischen der naturwissenschaftlichen und der erkenntniskritischen kopernikanischen Wendung erscheint jedoch äußerst widersprüchlich. Kant betonte in seiner Transzendentalphilosophie den subjektiven Anteil jeder Erkenntnis. Er konnte zeigen, dass keine allgemeingültige Erkenntnis denkbar ist, ohne im Denken schon zuvor vorhandene allgemeine Denkformen vorauszusetzen. Raum und Zeit erkennt er als solche transzendentalen Formen der Anschauung a priori, die alle unsere sinnlichen Wahrnehmungen strukturieren, bevor sie überhaupt zu Erkenntnissen werden können. Seine Argumentation lautet ganz grob verkürzt: Ein konkreter Gegenstand kann uns nur in Raum und Zeit bewusst werden, niemals außerhalb. Daher müssen die Formen Raum und Zeit jeder Wahrnehmung vorausgehen. Raum und Zeit lassen sich daher nicht aus Fakten ableiten. In ähnlicher Weise lassen sich kausale Zusammenhänge nur nachvollziehen, weil die Kategorie der Kausalität a priori unser Denken leitet. Kein Experiment könnte je beweisen, dass zwischen zwei Phänomenen wirklich eine innere Abhängigkeit existiert, sondern nur konstatieren, dass Phänomen B auf Phänomen A in einem konkreten Experiment immer wieder gefolgt ist. Dass dies auch zukünftig und an anderen Orten so sein wird, lässt sich nur unter Annahme einer allgemeingültigen kausalen Regel folgern. Kants Kritik war damit aber der ursprünglich kopernikanischen, der inhaltlichen Tendenz nach eher entgegengesetzt. Denn er rückte die Vermittlungsleistung des immer subjektiven Denkens in das Zentrum des Erkenntnisprozesses. Kopernikus dagegen hatte das Zentrum der menschlichen Welt aus der Mitte des Kosmos entfernt und dem Selbstverständnis vom menschlichen Nabel der Welt einen schweren Schlag versetzt. Dass Kant sich dennoch auf Kopernikus berief, lässt sich besser verstehen, wenn man sich an die philosophische Vorgeschichte erinnert. Im mittelalterlichen Universalienstreit trafen zwei konträre Positionen in Bezug auf den Gehalt von Allgemeinbegriffen aufeinander. Der neuere Nominalismus stellte den älteren Realismus in Frage. Der Realismus vertritt, grob gesagt, die erst einmal naheliegende Auffassung, dass Begriffe die Gegenstände im Prinzip so erfassen, wie sie auch real existieren. Die Gegenstände wären dem Realismus nach also auch dann genauso da, wie wir sie denken, wenn wir sie gar nicht denken würden. Die radikalste Art des Realismus ist der naive Realismus, der Begriffe für eine ganz direkte und unvermittelte Widerspiegelung der Welt hält. Im Alltag funktioniert diese Ansicht meistens auch ganz gut, und das dürfte auch eines der besten Argumente für den naiven Realismus sein. Wenn wir bei jedem Gedanken und jedem Handgriff zweifeln müssten, ob die Realität gerade wirklich so existiert, wie wir sie uns vorstellen, dann hätten wir ein sehr ernstes Problem. Üblicherweise beginnen wir erst da zu zweifeln, wo sich die Dinge nicht so verhalten, wie wir denken. Der Nominalismus dagegen vertrat aber jetzt grob die Ansicht, dass Allgemeinbegriffe bloße Etiketten seien, die wir der Welt anheften würden, um sie für uns zu ordnen. Die radikalste Art des Nominalismus behauptet, dass allgemeine Begriffe ein reiner Stimmhauch seien und ihnen ansonsten nichts Substanzielles anspräche. Eine tatsächliche Substanz billigt der Nominalismus nur den untereinander isolierten Einzeldingen zu, nicht ihrer Verknüpfung unter sie verbindende Begriffe. Ein Fall von treffender nominalistischer Kritik sind die gerade genannten Sternbilder. Nur die einzelnen Sterne blieben von ihnen bis heute übrig, weil sie sich immer wieder und von überall her beobachten lassen. Die sie verbindenden Sternbilder aber waren eine kulturell geprägte Einbildung. Sowohl die ursprüngliche astronomische als auch die erkenntniskritische kopernikanische Wendung waren also eine Folge nominalistischer Zweifel. Das treffendere heliozentrische Weltbild entlarvte die bis dahin geltende angeblich göttliche Ordnung der geozentrischen Welt als eine menschliche und zudem noch falsche Projektion. Die kantische Kritik der reinen Vernunft erschütterte dann ganz umfassend jeden auf Unmittelbarkeit der Welterkenntnis und absolutes Wissen zielenden Realismus, weil sie die unabdingbaren subjektiven Vermittlungsleistungen herausgearbeitet hat, die notwendig in alle unsere Erkenntnisse mit einfließen müssen. So verstanden ist die kantische Kritik eine radikale Fortsetzung der kopernikanischen. Zwischen der astronomischen und der erkenntniskritischen kopernikanischen Wendung lag nun einige Zeit, in der sich das Verständnis des Sonnensystems bis zu der mechanischen Beschreibung hin entwickelte, die sich bis heute weitgehend bewährt. Kepler stellte nach Beobachtungen mit einem wieder verbesserten Fernrohr die nach ihm benannten Gesetze über geometrische Regelmäßigkeiten der Planetenbahn auf, die zugleich für alle Planeten galten. Er hatte damit eine allgemeine Regelmäßigkeit gefunden und die erste physikalische Erklärung formulierte dann schließlich Newton und leitete die Bahnen aus dem dynamischen Gleichgewicht der gravitativen Anziehungskraft zwischen Sonne und Planeten und der Zentrifugalkraft her. Damit lieferte er eine kausale Erklärung, die ganz allgemein gültigen Gesetzen gehorchte. Und auf Grundlage genau dieser Gesetze konnte er auch andere Phänomene erklären, wie etwa die Meeresgezeiten. Newton entwickelte damit also die erste moderne physikalische Theorie. Sie galt sowohl im Himmel als auch auf der Erde und widerlegte so endgültig den Glauben an ein Reich, das himmlische Wesen bewohnen und das eigenen himmlischen Regeln folgt. Dieser physikalische Fortschritt und philosophische Umbruch ging mit einer auffälligen Verschiebung der mathematischen Denkform einher. Seit der Antike hatten sich mathematische und auch physikalische Überlegungen vornehmlich anhand der Betrachtung geometrischer Verhältnisse und ihnen entsprechender Proportionalitäten entwickelt. Die alte geozentrische Theorie basierte auf geometrischen Konstruktionen und das galt auch noch für die heliozentrischen Entwürfe von Kopernikus und Galilei bis hin zu Kepler. Die Planetenbahnen ließen sich deswegen geometrisch gut erfassen, weil sie nahezu perfekt periodisch in der Zeit verliefen und deshalb geschlossene geometrische Figuren bildeten. Sogar Newton argumentierte in seinem Hauptwerk Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie noch geometrisch. Aber die Newtonschen Gesetze und die auf ihnen aufbauende Mechanik sind wesentlich dynamisch. Sie erlauben prinzipiell die Berechnung offener und recht freier Bahnen, die sich nur noch ganz mühsam als geometrische Figuren fassen lassen. Newton hatte auch zur gleichen Zeit wie Leibniz eigenständig die Infinitesimalrechnung entwickelt. Da sie jedoch neu und unbekannt war, wandte er sie in seinem berühmten Werk nicht an. Seine rein geometrische Argumentation war zwar richtig, aber sehr schwierig nachzuvollziehen, weil seine Mechanik den Rahmen der Geometrie tendenziell schon sprengte. Sie blieb daher unverstanden und erlangte zuerst nur in Großbritannien eine gewisse Bekanntheit. Erst eine Übersetzung der 1687 erschienenen lateinischen Principia ins Französische durch die Physikerin und Philosophin Émilie du Châtelet sorgte um 1750, also während der frühen Aufklärung, für die Verbreitung der Newtonschen Theorie auf dem europäischen Kontinent. Denn neben der sprachlichen Übersetzung transformierte sie Newtons Argumentation in die viel besser geeignete infinitesimale Form, die inzwischen in Europa dank der Arbeiten von Leibniz bekannt war. Die Details dieser Übertragung sind kompliziert, aber die Schulmathematik liefert mit der Einführung der momentanen Steigung einer Funktion ein schönes Beispiel für die geometrische Herleitung eines Infinitesimalkalküls. Der geometrische Grenzprozess vom mittleren Steigungsdreieck zu der infinitesimal kleinen Tangentensteigung einer Funktion liegt dort jeder Ableitung zugrunde. Aber der Übergang ist in der Praxis nur noch ausnahmsweise nötig. Wenn alle Voraussetzungen genau erfüllt sind, dann können Ableitungen nach rein algebraischen Regeln erfolgen. Der Übergang von der starren geometrischen zur dynamischeren infinitesimalen Denkweise erfolgte in der Zeit, als sich aus der relativ statischen mittelalterlichen Gesellschaft in Europa der dynamische Kapitalismus zu entwickeln begann. Der Handel beschränkte sich bis dahin im Alltag meist auf den überschüssigen Teil von Produkten, den die Produzenten nicht selbst gebrauchen konnten oder durften. Die Produktion richtete sich dann immer systematischer auf große Märkte aus, um die bewusste Akkumulation von Wert in Gang zu setzen, der dann wiederum wesentlich dazu dient, die Akkumulation weiter in Gang zu halten. So, wie wir das bis heute kennen. Die zeitliche Koinzidenz zwischen der Dynamisierung von Mathematik, Physik und Ökonomie wird, soweit mir das bekannt ist, in der Wissenschaftsgeschichte kaum thematisiert. Und auch wenn bestimmt keine eindeutige Beziehung zwischen diesen Entwicklungen besteht, etwa in der Form, dass sich jetzt eines aus dem anderen ableiten ließe, wäre es doch naiv, sie für einen reinen Zufall zu halten. Aber die Physik selbst sieht sich lieber als Beitrag zu einem permanenten Wissensfortschritt, der die Welt unabhängig von historischen Entwicklungen sukzessive erfasst. Sie meint inzwischen, alle gesellschaftlichen Hemmnisse und jede verschleiernde Dogmatik überwunden zu haben. Dass auch das moderne Denken und seine Methoden mit dem Erhalt und der Reproduktion der gesellschaftlich-ökonomischen Ordnung zusammenhängen, wie sie es selbst an der christlichen Dogmatik noch erkennen kann, will ihr gar nicht in den Sinn. Sie hält ihre Theorie heute für den einzig relevanten Aspekt der Welt. Der aktuell prominenteste Physiker Stephen Hawking wähnt sich in seiner Theorie von allem ganz nah, und glaubt gleichzeitig, das sei ganz undogmatisch. Das war, also darüber hatte ich ja beim letzten Mal etwas mehr gesprochen. Die inzwischen klassische theoretische Mechanik Newtons galt bis zur Relativitätstheorie unangefochten, wurde aber, wie in der erwähnten Übersetzung von Émilie du Châtelet, immer wieder theoretisch aktualisiert und erweitert. Das lag nicht an zu ihren Gesetzen widersprüchlichen Erfahrungen. Vielmehr wurde ihre Verwendung auf weitere Bereiche ausgedehnt und ihre Handhabung dafür effizienter gestaltet. Eine der deutlichsten Veränderungen, die sie bei den Reformulierungen erfuhr, war der Wechsel ihres zentralen physikalischen Begriffs. Newtons drei Gesetze betreffen die physikalische Kraft. Sie lässt sich recht direkt messen, etwa über die Ausdehnung einer geeichten Feder, und ihre physikalische Bedeutung kommt unserer intuitiven Vorstellung von Kraft recht nahe. Die Mechanik nach Lagrange und Hamilton dagegen baut auf dem abstrakteren Begriff der Energie auf. Ihrer Einheit nach ist alle Energie zugleich mechanische Arbeit. Das heißt, sie lässt sich als äquivalent mechanischer Arbeit verstehen und in sie umrechnen. Die mechanische Arbeit in der Physik wird in der einfachsten Form als das Produkt aus Kraft und Weg definiert. Die theoretische Mechanik verwendet zwei Formen der Energie besonders häufig, mit denen ich ihre Rolle jetzt einfach mal illustrieren möchte. Zum einen die potenzielle Energie, die aus der relativen Lage und dem Gewicht einer Masse folgt. Ein Beispiel dafür wären die Wassermassen in einem Stausee. Und zum anderen die kinetische Energie, die von der relativen Geschwindigkeit einer schweren Masse abhängt. Ein Anwendungsbeispiel dafür wäre fließendes Wasser. Beide Energieformen lassen sich nicht nur nominal in physikalische Arbeit umrechnen, sondern liefern ein Maß für die tatsächliche mechanische Arbeit, die sich theoretisch aus ihnen gewinnen lässt, beziehungsweise zu ihrer Erzeugung notwendig ist. Das macht natürlich vor allem dann Sinn, wenn ein praktischer Weg zu ihrer Umwandlung existiert, wie in unserem Beispiel etwa Wasserräder oder moderne Turbinen. Die Umformulierung der Mechanik um den Begriff der Energie herum kommt also auch gesellschaftlichen Erfordernissen entgegen und dient nicht einfach nur dazu, Lücken in unserem Verständnis der Natur zu schließen. Die Physik postuliert zudem die Energieerhaltung. In einem abgeschlossenen System soll sich die Energie nicht ändern können, sondern nur verschiedene Formen annehmen. Idealerweise müsste also die Umwandlung von Energie in mechanische Arbeit ohne Verluste gelingen. Und die moderne Formulierung der Grundgleichung der Mechanik nach Hamilton stellt die Gesamtenergie des betrachteten mechanischen Systems sogar in ihr Zentrum. Und wenn sich diese Energie tatsächlich nicht ändert, führt das zu einfach lösbaren Hamilton-Gleichungen. Leider lassen sich solche abgeschlossenen mechanischen Systeme nicht wirklich konstruieren. Eine vollständige mechanische Energieerhaltung lässt sich in der Praxis nie beobachten. Alle Systeme verlieren selbst im Labor immer, wenn vielleicht auch wenig, aber immer noch etwas Energie. Die bekannteste Ursache sind die sprichwörtlichen Reibungsverluste, die sich eben nie ganz vermeiden lassen. Die Erhaltung kann höchstens näherungsweise gelingen. Ein Moment Wahrheit der Energieerhaltung liegt allerdings in ihrer eindeutigen Absage an eine Energieerzeugung aus dem Nichts. Eine Zeit lang gaben auch kluge Tüftler nämlich die Hoffnung nicht auf, ein Perpetuum mobile zu bauen. Eine sich ewig bewegende, antriebslose Maschine sollte unendlich Energie liefern können. Aber sie scheiterten, selbst mit ihren raffiniertesten Konstruktionen, kläglich. Sie blieben alle bald stehen. Eine grundlose Entstehung nennenswerter Energiemengen hat sich bis heute noch nirgends beobachten lassen. Also in dieser Richtung ist sozusagen dieser Energieerhaltungssatz insofern richtig, als dass er eine Obergrenze bildet. Schaut man sich den Wortlaut des Energieerhaltungssatzes an, in einem abgeschlossenen System bleibt die Gesamtenergie konstant, dann stellt sich die Frage, was eigentlich ein abgeschlossenes System sein soll. und es wird dadurch definiert, dass keinerlei Austausch stattfindet. Das beinhaltet dann aber eben auch jeden Austausch von Energie, die damit logischerweise erhalten bleiben muss, wenn sie nicht aus dem absoluten Nichts auftauchen oder verschwinden soll. Das Energieerhaltungsprinzip beinhaltet also tendenziell eine Tautologie und entspricht eher einer Forderung als einem analytischen Resultat. Die Konstruktion näherungsweise abgeschlossener Systeme ist in der Physik aber notwendig, weil sie dem Ausschluss störender Faktoren dient. Bei Experimenten zielt sie auf die Isolation eines bestimmten kausalen Zusammenhangs, um ihn dann möglichst rein messen und damit bestimmen zu können. Bei physikalischen Instrumenten sorgt der Ausschluss störender Faktoren dafür, dass deren innere Funktionsweise der Theorie, anhand der sie entwickelt wurden, auch möglichst genau entspricht. Denn präzise physikalische Erkenntnisse beschränken sich auf isolierbare Zusammenhänge und nur solche können wir mathematisch erfassen und experimentell überprüfen und dann eben auch in physikalische Instrumente umsetzen. Im Falle des allgemeinen Energieerhaltungsprinzips jedoch konstituiert die Abgeschlossenheit schon das Resultat. Widerlegen lässt sich der Satz so eigentlich nicht mehr experimentell. Deshalb wird der tatsächlich beobachtete ständige Energieverlust in der Praxis nicht als Verletzung der Energieerhaltung gewertet, sondern als Hinweis auf die Umwandlung in andere Formen von Energie, die offenbar verloren geht und deren unbeabsichtigte Entstehung zu untersuchen und möglichst zu vermeiden ist. Das bekannteste Beispiel ist die erwähnte Reibung, der ihrerseits eine Form der Energie entspricht, eben die Reibungswärme. Der Satz der Energieerhaltung leitet daher die Forschung mehr an, als dass er ihr entspringt und hat sich dabei auch als erfolgreich erwiesen. Also sozusagen, man kommt natürlich, wenn man sich darum bemüht, diesem Energieerhaltungssatz immer näher, aber es gelingt eben nie ganz. Ne? Und es gibt natürlich auch, je nachdem, welche Form umgewandelt wird, dabei auch Grenzen, also ziemlich hohe Verluste, aber ja, das kommt dann auf dieses Thema an. Aber wie gesagt, es gibt also tatsächlich die exakte Energieerhaltung, so wie man das erwarten würde, so mit einem kleinen sozusagen Ausschlag nach irgendwie in die eine Richtung und in die andere Richtung mit so einem gewissen Messfehler oder so. Das gibt es nicht, sondern alle Systeme verlieren immer irgendwie Energie, die man dann sozusagen von außen zwar messen kann, dass sie die verlieren, aber es gibt kein System, was einfach seine Energie wirklich auf Dauer behält. Die aus einem System entweichende Energie, hält man das Energieerhaltungspostulat aber nur für ein Naturgesetz, führt der ständige, unvermeidliche Energieverlust in jedem abgeschlossenen System zu einem infiniten Regress. Die aus einem System entweichende Energie darf theoretisch nicht verloren gehen und muss daher in einem umfassenderen, größeren physikalischen System, das das Verlustbehaftete umschließt, eigentlich erhalten bleiben. Da ein solches System jedoch noch nie beobachtet werden konnte, muss dann letztlich wenigstens im ganzen Kosmos die Energie erhalten bleiben. Und genau das behaupten deshalb Kosmologen, die den Kosmos komplett physikalisch erklären wollen. Überprüfen können wir den Gesamtenergiegehalt des Kosmos jedoch nicht. Die Hypothese scheint eher eine Ausflucht derer zu sein, die von der Verabsolutierung unserer Erkenntnisse nicht lassen wollen. Die theoretische Mechanik erfasst die für uns beobachtbare Natur also wesentlich aus einer Perspektive, die dem gesellschaftlichen Bedarf an Gewinnung und effizienter Nutzung von Energie entspringt. Der wurde zur Zeit ihrer Weiterentwicklung wegen der Mechanisierung und Industrialisierung der Produktion immer drängender und ist ja bis heute ein zentrales Problem geblieben. Und die sogenannte Energiewende ist ein aktueller innenpolitischer Dauerbrenner. Deshalb hat sich der Energiebegriff zu einer Schnittstelle der verschiedenen Bereiche der Physik entwickeln können. In der statistischen Mechanik, einem wichtigen Teilgebiet der Thermodynamik, sind Energiebetrachtungen von Anfang an zentral gewesen, weil sie sich aus der Konstruktion von Dampfmaschinen heraus entwickelt hat. Und auch die Elektrodynamik und die Atomphysik enthalten Formen von Energie, deren praktische Erzeugung und Nutzbarmachung bis heute von großem Interesse sind. Dass die zentrale Rolle der Energie in der Physik mit dem gesellschaftlichen Bedarf an effizienter maschineller Arbeit zusammenhängt, also mit unserer spezifischen Perspektive auf die Natur, scheint mir zumindest recht offenkundig. Und trotzdem lacht keiner über die kosmologische Hypothese, schon vor dem Anfang aller Zeit habe es eine Nullpunktsenergie gegeben, aus der sich durch zufällige Quantenfluktuationen ohne Verletzung der Energieerhaltung Universen entwickeln können, wie sie Stephen Hawking etwa verbreitet. dass Energie und Energieerhaltungssatz schon da waren, bevor überhaupt irgendetwas anderes da war, also selbst vor Raum und Zeit, macht niemanden stutzig. Und so selbstverständlich und natürlich erscheint wohl allen die mechanisierte Arbeit als Grundlage von allem. Diese kosmologische These dürfte eine der am meisten von Ideologie geprägten Überzeugungen der heutigen Physik sein. Eine Art bürgerlicher Schöpfungsmythos, der sich aus der willkürlichen Verallgemeinerung ihres beschränkten Wissens ergibt. Dass die Physik gesellschaftliche Züge trägt, bedeutet nun aber nicht, dass eine beliebige andere Physik mit anderen Naturgesetzen entstehen würde, wenn sich der gesellschaftliche Bedarf oder bloß der Sprechort ändern würde. Die bisherige Physik ist dann natürlich nicht einfach hinfällig. Denn unsere besondere Perspektive bestimmt nicht die Resultate der physikalischen Forschung dadurch, dass sie ihre Problemstellung leitet. Sie führt zu einer besonderen Art von Wissen, das jedoch dann, wenn es sich bewähren kann, eine Entsprechung in der Natur haben muss. Dennoch haben sich jetzt auch erkenntnistheoretische Modelle entwickelt, die die Wahrheit jeder Erkenntnis auf die Gesellschaft und damit auch die Natur auf Kultur zurückführen möchten. Die Entwicklung der Physik selbst hat sie allerdings in arge Erklärungsnöte gestürzt. Und da, aus diesem Grund, möchte ich mich jetzt der Relativitätstheorie zuwenden. Anfang des letzten Jahrhunderts hat die Relativitätstheorie die theoretische Mechanik noch einmal substanziell korrigiert und sie in eine umfassendere Theorie eingebettet. Eine neue Theorie war nötig geworden, weil das gut überprüfte Faktum einer allgemein konstanten Lichtgeschwindigkeit in der gegen Ende des 19. Jahrhunderts etablierten Theorie der Elektrodynamik nicht mit der schon von Galilei entwickelten Raumvorstellung der klassischen Mechanik vereinbar war. Die Relativitätstheorie konnte die Widersprüche schließlich elegant auflösen und die beiden Theorien dabei auf eine gemeinsame Grundlage stellen. Albert Einstein entwarf dafür das Modell einer vierdimensionalen Raumzeit, das sich bei kosmologischen Beobachtungen und irdischen Präzisionsexperimenten enorm gut bewähren konnte. Unsere selbstverständliche Vorstellung eines dreidimensionalen Raums und einer Zeit, die überall gleich und unabhängig vom Raum vergeht, erwiesen sich dadurch als ein Spezialfall. Die klassische Mechanik bleibt aber für das recht schwache Gravitationsfeld und die nach kosmologischen Maßstäben winzigen Entfernungen auf der Erde so genau, dass die Relativitätstheorie in der Forschung und Entwicklung nur recht selten eine Anwendung findet. Die theoretische Veränderung lässt sich also ein wenig mit dem Übergang von der Erdscheibe zur Erdkugel vergleichen. Raum und Zeit bleiben für uns unabhängig und von der Relativität merken wir nichts, weil sie so gering ist. So wie sich auch die Oberfläche der Erde nicht plötzlich dadurch merklich krümmte, dass die Menschen von ihrer Kugelform wussten. Dennoch ergab sich aus diesem großen theoretischen Fortschritt ein entscheidendes erkenntnistheoretisches Problem. Kant hatte ja überzeugend darlegen können, dass Raum und Zeit Kategorien sind, die unserer Wahrnehmung vorausgehen müssen und die uns dadurch überhaupt erst erlauben, Gegenstände wahrzunehmen. Gegenstände außerhalb von Raum und Zeit lassen sich nicht klar denken. Wenn unsere Kategorien von Raum und Zeit aber nun nicht mehr der zwar über eine mathematische Theorie erschlossenen, aber doch gut überprüfbaren Struktur der Raumzeit entsprechen, dann greift das den nominalistischen Schluss an, den schon Kant selbst zog und den seine Nachfolger noch radikalisierten. Er ging davon aus, dass unsere Kategorien die Gegenstände im Grunde erst konstituieren und wir nur genau das erfahren können, was wir in die Gegenstände hineinlegen. Die relativistische Theorie der Raumzeit beschreibt Raum und Zeit erfolgreich als miteinander verbunden und das widerspricht der kantischen und klassischen Vorstellung von Raum und Zeit ganz grundsätzlich. Offenbar gelingt hier doch, reale Strukturen treffend zu beschreiben, die unsere Kategorien eigentlich sprengen. Um dieses Problem herum entwickelte sich deswegen eine intensive Debatte. Einstein selbst und viele positivistisch orientierte Philosophen sahen Kant damit als widerlegt an. Das stimmte insofern nicht, als dass unsere subjektive Wahrnehmung ja nun offensichtlich immer noch in einem dreidimensionalen Raum und einer von ihr getrennt fortschreitenden Zeit stattfindet. Sie hatten aber grob den Punkt getroffen, dass damit noch keine rein subjektive Konstitution der Erkenntnis bewiesen war. Das war der idealistische Fehlschluss, der sich nicht aufrechterhalten ließ. Die Verteidiger Kants tendierten dazu, nicht bloß das a priori der Kategorien in unserer Wahrnehmung und Erkenntnis zu verteidigen, sondern eben diese durch die Relativitätstheorie widerlegte idealistische Konstitutionslehre. Den unbestreitbaren Erfolg der Relativitätstheorie führten die Verteidiger Kants darauf zurück, dass sie eben bestimmte Sachverhalte gut trifft. Die vierdimensionale Raumzeit sei jedoch nur eine Art Hilfskonstruktion. Das war nun ein offensichtliches Ausweichmanöver, denn auf diese Weise könnte jede Theorie zur reinen Hilfskonstruktion herabgesetzt werden. Dann hätte das auch schon mit der ersten physikalischen Theorie der Newtonschen Mechanik geschehen müssen. Die hatte jedoch Kant gerade bei seiner Erkenntniskritik inspiriert und seine Vorstellungen von Raum und Zeit befanden sich mit der Newtonschen Mechanik völlig im Einklang. Ja, mit diesen kurzen Anmerkungen zur erkenntnistheoretischen Bedeutung der Relativitätstheorie möchte ich mich jetzt aber von der historischen Entwicklung der Physik ab und der reinen Erkenntniskritik zuwenden. Denn mit der bald folgenden Quantenmechanik und ihrer Weiterentwicklung in den Quantenfeldtheorien bis heute beginnt, soweit ich das zumindest beurteilen kann, ein ganz neues Kapitel. Ein Indiz dafür lieferte auch Einstein, der die Quantenmechanik, die er selbst schon mit auf den Weg gebracht hatte, deutlich kritisierte und ihre Uneindeutigkeit lange zu überwinden suchte, allerdings erfolglos. Er orientierte sich an dem Postulat Gott würfelt nicht, das heutige Hochenergie- und Teilchenphysiker immer noch zu sehr zweifelhaften Widerlegungen provoziert. Zwischen seinem klassischen eindeutigen Verständnis der Physik und der bis heute umstrittenen Bedeutung der Unschärfe und des Dualismus in der Quantentheorie liegt ein Bruch. Ja, mit ihm werde ich mich jetzt aber eben nicht mehr beschäftigen und komme stattdessen zu erkenntniskritischen Überlegungen, die bei der Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften besondere Beachtung verdienen und die jetzt meine bisherige Konzeption des Vortrages auch schon geleitet haben. Worauf die ausgewählten Stationen aus Vorgeschichte und Entwicklung der Physik verweisen, ist eine Integration von immer neuen Beobachtungen und den mit ihnen häufig verbundenen Widersprüchen in ihren Theorien. Die Physik kann so immer weitere Bereiche der Natur beschreiben. Zugleich zeigt sich auch eine Eigenart ihrer Theoriebildung, schon in ihren Vorgängern, den Mythen. Sie schießen in der geistigen Synthese der Phänomene übers Ziel hinaus. Sie halten die Theorie für die Ursache der Phänomene, obwohl sie doch in verallgemeinernder Abstraktion von ihnen gerade gewonnen wird. Auch die Physik neigt also zu der Tautologie, die geistige Reproduktion der Welt für ihren Grund zu halten. Mit diesem Problem hat sich der Philosoph Karl-Heinz Haag, einer der weniger bekannten Schüler von Horkheimer und Adorno, lange auseinandergesetzt. In dem Aufsatz Das Unwiederholbare von 1963 fasst Karl-Heinz Haag das Erkenntnisproblem gleich zu Anfang sehr prägnant. Zitat: Das Telos von Philosophie und Wissenschaft ist die Erkenntnis der Wirklichkeit, wie sie an sich selber ist. Denken versucht der Sache, sich so anzupassen, wie deren Struktur es erfordert. Die Essentia Rei aber ist gerade das Unbekannte. Erkenntnis, die unmittelbar Ausdruck der Sache wäre, ist daher unmöglich. Die menschliche Subjektivität geht mit ihren Voraussetzungen ebenso wie der Gegenstand in sie ein. Der Conceptus Rei als Resultat der Erkenntnis ist Ausdruck der Sache in ihrer Bearbeitung durch Denken. Zitat Ende. Haag verwendet hier griechische und lateinische Termini der Philosophie, da die bis heute andauernden erkenntnistheoretischen Probleme schon in diesen Sprachen erörtert wurden. Sie bewahren daher eine gedankliche Tradition, die sich nicht einfach mit übersetzen lässt. Aber wenn man nun jetzt beim ersten Hören gar nichts versteht, hilft diese Einsicht auch wenig, daher doch gleich die Übersetzung. Das Telos ist das griechische Ziel, das mehrfach verwendete Res die lateinische Sache, sie meint den Gegenstand der Erkenntnis und er steht hier immer im Genitiv, Rei. Die Essentia erinnert zu Recht an die Essenz, wird hier allerdings besser mit Wesen übersetzt. Und der Conceptus ist einfach das Konzept. Also jetzt nochmal das Zitat mit den übersetzten Wendungen. Das Ziel von Philosophie und Wissenschaft ist die Erkenntnis der Wirklichkeit, wie sie an sich selber ist. Denken versucht der Sache, sich so anzupassen, wie deren Struktur es erfordert. Das Wesen der Sache aber ist gerade das Unbekannte. Erkenntnis, die unmittelbar Ausdruck der Sache wäre, ist daher unmöglich. Die menschliche Subjektivität geht mit ihren Voraussetzungen ebenso wie der Gegenstand in sie ein. Das Konzept der Sache als Resultat der Erkenntnis ist Ausdruck der Sache in ihrer Bearbeitung durch Denken. Unsere immer auch subjektiven Begriffe von einer Sache beinhalten also schon etwas Reales, aber immer nur vermittelt durch unser Denken hindurch. Dieses Denken verbaut uns zugleich den ersehnten, unverstellten Blick auf die Sache selbst. Das ist der Widerspruch, der Haag in seinem Aufsatz beschäftigt. Das Denken tendiert dazu, die ihm begegnenden Phänomene unter allgemeine Kategorien zu identifizieren und verliert dabei das an ihnen aus den Augen, was in diesen Kategorien nicht aufgeht. Es bleibt unbekannt, wird vernachlässigt und sinkt bis zur Nichtigkeit herab. Haag bezeichnet es wie Adorno als das Nicht-Identische. Er setzt dann auseinander, warum sich eine Einheit zwischen unseren Vorstellungen und der Welt nicht herstellen lässt. Der Titel des Aufsatzes, das Unwiederholbare, bezieht sich dabei auf die unreflektierte Einheit mit der Welt, bevor die menschliche Gattung begann, sie in Begriffen zu ordnen und dabei zugleich zu einem Bewusstsein von sich selbst zu gelangen. Die ursprüngliche Einheit mit der Natur ging dabei unwiederbringlich verloren. Die Sehnsucht nach einer solchen unmittelbaren Einheit und nach einer Rückkehr in den ursprünglich bewusstlosen Naturzustand ist jedoch groß, und in der Philosophie werden bis heute immer wieder Anläufe unternommen, den epistemologischen Spalt zwischen der Welt und unserer Vorstellung von ihr zu überbrücken. Die verbreitetste erkenntnistheoretische Position im Wissenschaftsbetrieb ist heute der Positivismus. Er verwirft die Forschung nach dem Wesen der Sache, weil sich durch reine Analyse der Einzelphänomene ohnehin nichts über sie aussagen lässt. Was sich nicht eindeutig fassen lässt, soll eben auch keine Bedeutung haben. Allein die unmittelbar wahrnehmbaren Erscheinungen sollen als Grundlage des Wissens dienen. Eine Idee, auf die sich schon Newton berief, als er behauptete, niemals Hypothesen aufzustellen. Nur die Fakten sollen zählen und jede Frage nach ihrem inneren Zusammenhang und damit auch jeder Gedanke zur Metaphysik werden verworfen und als irrational verdammt. Auf welchen Zusammenhang sich eigentlich theoretische Überlegungen beziehen, die ja, wie eingangs geschildert, über die bloßen Fakten hinausgehen müssen, kann und will der Positivismus nicht sagen. Was für ihn zählt, ist dann der praktische Erfolg und die daraus resultierende Akzeptanz der Theorie. Das ist irrational und willkürlich, aber für die Dauer des Erfolges kann das positivistische Bewusstsein dann in den naiven Realismus regredieren und die Realität mit der erfolgreichen Theorie identifizieren. Der Positivismus hat sich als geistig verarmter Nachfolger des Idealismus entwickelt. Er nimmt das Resultat des seiner Spekulationen noch bewussten Idealismus für bare Münze und vergisst dabei dessen Reflexionen. Der prominenteste Vertreter des Idealismus, Hegel, verwarf zwar in seiner Wissenschaft der Logik in konsequenter Auseinandersetzung mit der nominalistischen Kritik von Kant die Existenz einer Sache an sich. Und das lag nahe, da schon für Kant im Grunde keine Qualitäten einer Sache an sich mehr existierten. Sie wurden ja allen Gegenständen der Erkenntnis erst durch transzendentale und zugleich subjektive Formen aufgeprägt, so wie Raum und Zeit. In Hegels Idealismus war aber die Spannung zwischen Subjekt und Objekt noch ungeheuer präsent, er hielt am Begriff eines substanziellen Wesens fest. Sein Idealismus bemühte sich um eine wirkliche Vermittlung zwischen Begriff und Sache. Und er entwickelte dabei auch Gedanken, die Adorno später aufnehmen konnte, um aus der letztlich doch noch geschlossenen Dialektik Hegels auszubrechen. Denn weil Hegel die Sache an sich verwarf, konnte sein Weltgeist letztlich nur sich selbst in seinen eigenen Entäußerungen erkennen. So war kein Fortschritt mehr möglich. Originär idealistische Positionen sind in der Wissenschaftstheorie zwar eher marginal, aber die Auseinandersetzung mit ihnen lohnt sich dennoch wesentlich mehr als mit dem ziemlich stumpfen Positivismus. Denn sie betonen die geistigen Vermittlungsleistungen und kritisieren so deren häufig dreiste Unterschlagung in den Naturwissenschaften. Doch solche idealistischen Positionen verdrängen dann durch ihre Fokussierung auf die geistigen oder praktischen Vermittlungsleistungen der Naturwissenschaft, dass alle Vermittlungen, egal wie viele Schritte sie auch beinhalten mögen, immer mit etwas Unvermittelten beginnen müssen. Auch um das zu betonen, kamen die im Hauptteil des Vortrages betrachteten Stationen der Physikgeschichte vornehmlich aus dem Bereich der Kosmologie. Denn dort lässt sich gut sehen, dass der Inhalt der Wissenschaft nicht allein unseren Vermittlungsleistungen entsprungen sein kann. So weit reicht ihr Arm nicht einmal der eigenen Theorie nach. Der Kosmos der Relativitätstheorie ist für uns praktisch fast unzugänglich. Wir können ihn hauptsächlich nur beobachten. Die scheinbar radikalste Position eines solchen erkenntnistheoretischen Idealismus wäre nun die Ansicht, dass alle heutigen Naturerkenntnisse in einer reinen Projektion der Gattung bestünden. In der marxistischen Variante gilt sie als eine reine Projektion des Kapitals. Ja, diese Auffassung bleibt dann bei der Behauptung stehen, dass alle Naturwissenschaft aus gesellschaftlichen Vermittlungen resultiere. Da sie diese Gesellschaft kritisiert und abschaffen möchte, kümmert sie sich dann häufig nicht weiter um deren aktuellen Inhalt, sondern allein eben um diese falsche Form. Mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaft beschäftigt sie sich zumindest heute dann häufig gar nicht mehr. Wahrscheinlich aber auch, weil sie wie im Fall der Relativitätstheorie dann mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert wäre. Ein anderes Beispiel für eine idealistisch motivierte Wissenschaftstheorie der Physik ist auch der Versuch, physikalische Erkenntnisse allein durch eine Analyse ihrer experimentellen Messverfahren verstehen zu wollen. Diese Wissenschaftstheorie beruft sich auf den Einsatz immer komplexerer Apparaturen bei der Analyse der Natur, deren Übersetzungsleistung die bis dahin gar nicht wahrnehmbare Phänomene auf messbaren Skalen sichtbar machen, gehen nämlich in ihre Ergebnisse mit ein. Und diese Transformation vernachlässigt die Physik häufig und nimmt stattdessen die vermittelten Resultate für die Sache selbst. Bei den Resultaten der aktuellen Experimente in Teilchenbeschleunigern zum Beispiel scheint kaum noch jemand wirklich verstehen zu können, welchen genauen Gehalt deren Ergebnisse haben, weil aus ihnen keine praktischen Konsequenzen folgen, also zumindest bislang nicht. Wir wissen vor allem, dass dort Unmengen von Daten produziert werden. Dennoch lässt sich die Annahme, dass einfach alle physikalischen Inhalte sich bloß aus ihren Messapparaturen heraus verstehen lassen können, nicht halten. Bei der Beobachtung der Sterne, auch mit modernen Teleskopen, bleibt sicher, dass sie deren Anblick nicht allein konstituieren können. Die direkte Rückwirkung der Messung auf das Resultat ist vor allem ein Phänomen der nachklassischen Physik, das sich zuerst in der Quantenmechanik zeigt. Aus diesem wissenschaftstheoretischen Ansatz heraus erfolgt aber auch der Versuch, die Physik durch eindeutige praktische Methoden auf ein festes Fundament zu stellen, das keinen Gegenstand mehr außerhalb ihrer Verfahren berücksichtigt. Alle neuen Erkenntnisse sollen sich so als Kombination von jeweils fundamentaleren Messpraktiken verstehen lassen. An deren Anfang sollen daher Messpraktiken für die Basisgrößen der Physik stehen. Die Intention der sich selbst als Protophysik bezeichnenden Richtung scheint insgesamt eher in einer alternativen, systematischen Begründung der Physik als in der Kritik ihres totalen Geltungsanspruchs zu liegen. Ja, mit diesen kursorischen Anmerkungen zur Erkenntniskritik komme ich jetzt zum Schluss und der Andeutung des kritischen Wegs. Die Ideologiekritik der Naturwissenschaft muss auf zwei wesentliche systematische Denkfehler achten. Zum einen besteht sie gegen die Fetischisierung der Fakten und der angeblich direkt aus ihnen folgenden Theorien auf deren Vermitteltheit und damit der gesellschaftlichen Form jeder allgemeingültigen Erkenntnis. Zum anderen überführt sie aber auch den einseitigen Blick auf das gesellschaftliche Moment der Erkenntnis seines Truges und unterschlägt nicht die zwar an sich unerkennbare, aber nichtsdestotrotz wesentliche Substanz der Natur. Sie folgt so der Dynamik subjektiver und objektiver Momente in den Naturwissenschaften und löst deren Dialektik nicht nach einer Seite hin auf. Am Telos objektiver Wahrheit muss sie im Bewusstsein ihrer Verstellung festhalten, denn nur in Relation zu solcher Wahrheit lässt sich der gesellschaftlich notwendige Schein prinzipiell in Frage stellen. Erkenntnistheoretisch verlangt auch die Kritik der Naturwissenschaft nach einer zweiten kopernikanischen Wendung, von der zuerst Adorno in der negativen Dialektik schrieb. Das Resultat der ersten, die nominalistische Reduktion der Welt auf das, was sich begrifflich an ihr fassen lässt, muss sie mit ihrer immanenten Unwahrheit konfrontieren, um den Blick auf das zu lenken, was in ihren Begriffen nicht aufgeht. Dadurch nimmt sie die treffende Kritik am Realismus aber keineswegs zurück. Denn eine Restauration der Übereinstimmung von Begriff und Sache wäre nicht nur falsch, sondern auch regressiv. Stattdessen zielt sie auf das, was der Nominalismus unterschlägt und erinnert das selbstherrlich hohle Begriffe verteilende Subjekt daran, dass es selbst auch ein Objekt, ein gewordenes und abhängiges ist. Das Subjekt ist keine unabhängige Instanz, die die Welt beliebig konstituieren oder komplett erfassen könnte. Es ist selbst ein konstituiertes und darin den Objekten seiner Erkenntnis ähnlich. Und gerade vermöge dieser Ähnlichkeit könnte das Subjekt sich dem auch wieder annähern, wovon sein Bewusstsein es unwiederbringlich getrennt hat. Der Bruch zwischen Begriff und Sache lässt sich nicht rückgängig machen. Die Wahrheit kann nicht die Identität von beiden sein. Wahres Denken lässt sich durch Affinität zu seinem Gegenstand von dessen Entwicklung leiten. Ja, vielen Dank.